Wolfhahn und Wetterhahn. Ein Märchen aus Dänemark. Zwei Hähne waren da. Einer auf dem Misthaufen, einer auf dem Dach. Aber wer von beiden war der bessere? Der Hühnerhof war durch einen Holzzaun von einem anderen Hof getrennt, wo ein weiterer Misthaufen stand. Auf dem Misthaufen wuchs eine große Gurke.
Tja, dazu wird man geboren, sprach es im Innern der Gurke. Nicht alle können als Gurken geboren werden. Es muss auch andere Arten geben. Die Hühner, die Enten und der ganze Viehbestand des Nachbarhofes sind auch Geschöpfe. Zu dem Hofhahn auf dem Holzzaun sehe ich nun hinauf. Er ist natürlich von ganz anderer Bedeutung als der Wetterhahn hoch oben auf dem Dach, der so hoch gestellt ist und nicht einmal kämpfen, geschweige denn krähen kann.
Der auf dem Dach hat keine Hühner und Küken um sich herum. Er denkt nur an sich und schwitzt Grünspan. Nein, der Hofhahn, das ist ein Hahn. Sein Auftreten ist wie ein Tanz, sein Krähen ist Musik. Wo er hinkommt, wird es einem gleich klar, was ein Trompeter ist. Wenn er nur hier hereinkäme und wenn er mich auch mit Stumpf und Stiel auffräße, wenn ich auch in seinem Körper aufgehen müsste, es wäre ein seliger Tod. Das alles sprach die Gurke. Nachts kam ein entsetzliches Wetter. Hühner, Küken und selbst der Hahn suchten Schutz. Den Holzzaun zwischen den beiden Bauernhöfen riss der Wind nieder, dass es nur so krachte. Die Dachziegel fielen herunter, aber der Wetterhahn saß fest. Er drehte sich nicht einmal, er konnte sich nicht drehen. Er war noch sehr jung, frisch gegossen, aber er war alt geboren, ähnelte durchaus nicht den fliegenden Vögeln im Himmelsraum, den Sperlingen, den Schwalben. Nein, die verachtete er und sagte, sie sind Piepvögel von geringerer Größe, gewöhnliche Piepvögel. Die Tauben, meinte er, die seien groß und blank und schimmernd wie Perlmutt, ja, die sehen aus wie eine Art Wetterhahn. Aber nein, sie seien dick und dumm. Ihr ganzes Leben ginge es ihnen nur darum, den Wams zu füllen, sich den Bauch vollzuschlagen. Auch die Zugvögel hatten beim Wetterhahn vorbeigeschaut und ihm von fremden Ländern, von haarsträubenden Räubergeschichten mit den Raubvögeln erzählt. Das war neu und interessant, das heißt, das erste Mal. Aber später, das wusste der Wetterhahn, wiederholten sie sich, erzählten immer dieselben Geschichten und das war ihm zu langweilig. Der Wetterhahn war sicher sehr eingebildet und diese Eigenschaft hätte ihn gewiss für die Gurke interessant gemacht. Aber die hatte nur Augen für den Hofhahn und der war jetzt plötzlich auf dem Hof bei ihr. Den Holzzaun hatte der Wind umgeblasen, aber das Unwetter war vorbei. Hahn, Hühner und Küken kletterten auf den Misthaufen und der Hahn betrat ihn mit Reiterschritten. »Gartengewächs«, sprach er zu der Gurke und hackte in sie hinein und fraß sie auf. Auch die Hühner und Küken kamen herbei, sie glucksten und piepten und sie schauten den Hahn an. »Kikeriki«, machte der und erklärte, »die Küken werden sofort zu großen Hühnern, wenn ich es ausschreie in den Hühnerhof der Welt.« Und Hühner und Küken glucksten und piepten weiter vergnügt. Dann verkündete der Hahn eine große Neuigkeit. Ein Hahn kann ein Ei legen. Und wisst ihr, was in dem Ei liegt? In dem Ei liegt ein Basilisk. Den Anblick eines solchen vermag niemand auszuhalten. Das wissen die Menschen. Und jetzt wisst ihr es auch. Und darauf schlug der Hofhahn mit den Flügeln, ließ den Hahnenkamm schwellen und krähte wieder. Der Wetterhahn hörte das alles, aber er rührte sich nicht vom Fleck. »Das Ganze ist dummes Zeug«, sprach er oben auf dem Dach. »Der Hofhahn legt keine Eier, und ich bin nur zu faul dazu. Wenn ich wollte, ich könnte schon ein Windei legen, aber die Welt ist kein Windei wert. Das Ganze ist einfach nur dummes Zeug. Jetzt mag ich nicht einmal länger hier stehen.« Und damit bracht der Wetterhahn ab. Doch er schlug nicht etwa den Hofhahn tot, obwohl er es darauf abgesehen hatte, wie die Hühner sagten. Und was sagt die Moral? Die lautet, es ist immer noch besser zu krähen, als eingebildet auf dem Dach zu hocken und irgendwann abzubrechen. Der alte Zauberer und seine Kinder. Es lebte einmal ein böser Zauberer, der hatte zwei kleine Kinder geraubt, einen Knaben und ein Mädchen, mit denen er in einer Höhle ganz einsam und einsiedlerisch hauste. Wenn sich der alte Zauberer aber aus seiner Höhle entfernte und die Kinder allein zurückblieben, so öffnete der Knabe die Schatztruhe des Zauberers und las aus seinem Zauberbuch und lernte daraus so manchen Spruch und manche Formel der schwarzen Magie. Ja, er lernte selbst ganz trefflich zaubern. Weil nun der Alte die Kinder nur selten aus der Höhle ließ, sehnten sich die beiden umso mehr danach, von hier zu fliehen. Sie überlegten gemeinsam, wie sie es anstellen sollten. Und eines Tages, als der Zauberer die Höhle wieder einmal verlassen hatte, sprach der Knabe zur Schwester: Jetzt ist es Zeit, Schwesterlein. Der böse Mann, der uns so lange gefangen hält, ist fort. So wollen wir uns jetzt aufmachen und von dannen gehen, so weit uns unsere Füße tragen. Das taten die Kinder, gingen fort und wanderten den ganzen Tag. Als es nun Nachmittag und der Zauberer nach Hause zurückgekehrt war, da bemerkte er sofort, dass die Kinder verschwunden waren. Geschwind schlug er sein Zauberbuch auf und las darin, in welche Gegend die Kinder gegangen waren, und zauberte sich selbst dorthin. Er hatte sie schon fast eingeholt, und die Kinder vernahmen seine zornig brüllende Stimme. Die Schwester war voller Angst und Entsetzen und rief: Bruder, Bruder, nun sind wir verloren. Der böse Mann ist schon ganz nah. Da wandte der Knabe seine Zauberkunst an, die er gelernt hatte, aus dem Zauberbuch. Er sprach einen Spruch, und alsbald wurde seine Schwester zu einem Fisch, und er selbst wurde ein großer Teich, in dem das Fischlein munter herumschwamm. Als der Alte an den Teich kam, merkte er sofort, dass hier etwas faul war, und brummte ärgerlich: wartet nur, euch fange ich doch. Und lief schnurstracks zu seiner Höhle zurück, um Netze zu holen und den Fisch im Teich zu fangen. Doch während er weg war, wurden aus dem Teich und Fisch wieder Bruder und Schwester, die versteckten sich gut und schliefen aus, und am anderen Morgen wanderten sie weiter und wanderten wieder einen ganzen Tag lang. Der böse Zauberer kam mit seinen Netzen an die Stelle, die er sich gut gemerkt hatte. Da war aber kein Teich mehr zu sehen, sondern es lag eine grüne Wiese da, in der es zwar Frösche, aber keine Fische zu fangen gab. Da wurde er noch zorniger als zuvor, warf seine Netze hin und verfolgte weiter die Spur der Kinder, die ihm nicht entging, denn er trug eine Zaubergerte in der Hand, die ihm den richtigen Weg zeigte. Und als es Abend war, hatte er die wandernden Kinder beinahe wieder eingeholt. Sie hörten ihn schon schnauben und brüllen, und die Schwester rief wieder: Bruder, lieber Bruder, jetzt sind wir verloren. Der böse Feind ist dicht hinter uns. Da sprach der Knabe wiederum einen Zauberspruch, den er aus dem Buch gelernt hatte, und da wurde aus ihm eine Kapelle am Weg und aus dem Mädchen ein schönes Altarbild in der Kapelle. Als nun der Zauberer an die Kapelle kam, merkte er, dass er abermals hereingelegt worden war, und er lief fürchterlich brüllend um die Kapelle herum. Er durfte sie aber nicht betreten, weil das immer im Pakt der Zauberer mit dem Bösen stand, dass sie niemals eine Kirche oder eine Kapelle betreten durften. Und darf ich dich auch nicht betreten, so will ich dich doch mit Feuer anzünden und in Asche verwandeln, schrie der Zauberer und rannte fort, um sich in seiner Höhle Feuer zu holen. Während er nun fast die ganze Nacht hindurch rannte, wurden aus der Kapelle und dem schönen Altarbild wieder Bruder und Schwester. Sie suchten wieder ein gutes Versteck und schliefen. Und am dritten Morgen wanderten sie weiter und wanderten den ganzen Tag, während der Zauberer, der einen weiten Weg hatte, ihnen aufs Neue nachsetzte. Als er mit seinem Feuer ankam, wo die Kapelle gestanden hatte, stieß er mit der Nase an einen großen Steinfelsen, der sich nicht mit dem Feuer zu Asche verbrennen ließ. Und dann rannte er mit wütenden Sprüngen weiter, den Kindern auf der Spur. Gegen Abend war er ihnen nun ganz nah, und zum dritten Mal schrie die Schwester und gab sich verloren. Aber der Knabe hatte wieder einen Zauberspruch auf Lager, den er aus dem Buche kannte. Da verwandelte er sich in einen harten Boden und sein Schwesterlein in ein Getreidekorn, das wie verloren auf dem Boden lag. Als der böse Zauberer herankam, sah er sofort, dass es auch dieses Mal nicht mit rechten Dingen zuging. Er überlegte aber nicht lange, lief auch nicht erst wieder nach Hause, sondern sprach ebenso einen Spruch aus seinem Zauberbuch. Der Zauberer nahm plötzlich die Gestalt eines schwarzen Hahnes an, der schnell auf das Getreidekorn zulief, um es aufzupicken. Aber der Knabe sprach noch einen weiteren Zauberspruch, wurde auf der Stelle ein Fuchs, packte den schwarzen Hahn, ehe er noch das Körnchen aufgepickt hatte, und biss ihm den Kopf ab. Da hatte der Zauberer, so wie dieses Märchen, gleich ein Ende. Die drei Hochzeitsgäste. Es waren einmal in einem Dorf drei Hofhunde, die hielten gute Nachbarschaft miteinander. Eines Tages sollte es eine große Bauernhochzeit geben, zu der alt und jung eingeladen waren. Und es wurde gekocht und gebacken, gesotten und gebraten, dass der Geruch durchs ganze Dorf zog. Die drei Hunde waren auch beisammen und rochen den feinen Dunst und ratschlagten, wie auch sie zur Hochzeit gehen wollten, um nachzusehen, ob nichts für sie abfallen würde. Aber um unnötiges Aufsehen zu vermeiden, beschlossen sie, nicht alle drei auf einmal hinzulaufen, sondern einzeln, einer nach dem anderen. Der erste ging in das Schlachthaus, ergatterte ein großes Stück Fleisch und wollte damit seiner Wege gehen. Nur, er wurde erwischt und bekam eine fürchterliche Tracht Prügel. So kam er hungrig zu seinen Nachbarshunden zurück. Die freuten sich schon auf gute Nachrichten von ihm und fragten: »Nun, wie hat es dir gefallen? Wie ist es dir ergangen?« Da traute sich der Hund aber nicht, die Wahrheit zu erzählen und dass sein Hochzeitsmahl in einer scharf gesalzenen Prügelsuppe bestand. Nein, er erzählte es so, dass niemand von seinem Unglück erfuhr. »Oh, es war ganz wundervoll, aber es geht dort scharf her und man muss hart und weich vertragen können.« Seine Kameraden dachten nun, es würde über alle Maßen gegessen und getrunken auf der Hochzeit und es fallen gute Bröcklein ab, harte und weiche, Fleisch und Knochen. Und schon rannte der zweite Hund zum Hochzeitshaus geradewegs in die Küche hinein und er nahm, was er fand. Aber ehe er wieder auf den Rückweg fand, war er schon bemerkt worden. Sie schütteten ihm einen Topf mit heißem Wasser über den Rücken. Das brannte schrecklich, doch er verbiss sich seinen Schmerz und schoss von dann. Als er nun auf den Hof kam, wo die beiden anderen Hunde auf ihn warteten, fragten die gleich: »Nun, wie hat es dir gefallen?«
»Oh, ganz gut, aber es geht dort heiß her und ihr müsst kalt und warm gut vertragen können.«
Da dachte der dritte Hund, die Hochzeitsgäste leben gerade in Schmaus und Braus, das will ich nicht versäumen und wenigstens zum Nachtisch da sein, wenn der Mürbekuchen aufgetragen wird. Er rannte so schnell er konnte. Kaum aber war er im Hause, erwischte ihn einer, klemmte ihm den Schwanz zwischen die Stubentür, nur mit Mühe konnte er wieder fliehen. »Nun, wie hat es dir auf der Hochzeit gefallen?« fragten wieder die beiden zurückgebliebenen Hunde, jeder mit etwas Spott im Herzen. Der übel Zugerichtete zog seinen Schwanz so gut es ging zwischen die Beine, dass man diesen nicht sah und sprach:
»Ganz gut, es ging drüber und drunter. Und es war ganz schön eng, man wird regelrecht eingequetscht unter den vielen Gästen.«
Und da dachten die drei Hunde noch lange daran, wie gut ihnen die Hochzeitssuppe, der Hochzeitsbraten und der Hochzeitskuchen geschmeckt hätte. Die schöne junge Braut. Es ging einmal ein hübsches Landmädchen in den Wald, um Futter für ihre Kuh zu holen. Sie dachte an nichts Böses, da kamen auf einmal vier Räuber, umringten sie und führten sie mit sich fort, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Sie mochte schreien und zappeln, bitten und betteln, so viel sie wollte. Weit ab von des Mädchens Heimat, in einem finsteren Wald, hatten die Räuber ein Haus, in dem sie sich aufhielten. Immer blieben ein, zwei von ihnen daheim, wenn die anderen auf Raubzug gingen. Das Mädchen musste den Haushalt übernehmen, kochen, backen und waschen. Sonst hatte sie es gut, wurde aber immer scharf bewacht. Dabei hatten ihr die Räuber einen Namen gegeben. Schöne junge Braut.
Gut, ob das ein Name ist, weiß ich nicht, aber sie haben sie schöne junge Braut genannt.
So gingen die Jahre ins Land und das Mädchen saß noch immer in der Räuber... Räuberherberge fest. Bis eines Tages ein Raub durchgeführt werden sollte, an dem, wenn er gelingen sollte, die ganze Bande teilnehmen musste. Da sich das Mädchen an das Leben in der Räuberhöhle gewöhnt zu haben schien, auch noch keinen Versuch unternommen hatte zu entfliehen und weil sie auch schwerlich durch den wilden Wald einen Weg nach Hause finden würde, durfte sie allein und unbewacht im Waldhause bleiben. Aber die Räuber waren kaum fort, da überlegte die schöne Braut, wie sie unerkannt entfliehen konnte. Sie fertigte geschwind eine Gestalt aus Stroh, ungefähr so groß wie sie selbst, zog der Strohpuppe ihre eigenen Kleider an und setzte ihre Haube auf. Sich selbst aber bestrich sie von Kopf bis zu den Füßen mit Honig, wälzte sich dann von oben bis unten in Federn, sodass sie aussah wie ein seltsamer Vogel. Das Strohmädchen mit ihren Kleidern lehnte sie an ein Fenster über der Haustür und ließ sie hinaussehen, doch mit verdecktem Gesicht, und dann eilte sie davon. Der Räuberhauptmann hatte unterwegs ein seltsames Gefühl und schickte zwei seiner Räuber zurück. Und wie der Zufall es wollte, kam ihnen auf ihrem Weg das fiedrige, seltsame Vögelchen entgegen. Sie dachten aber, es wäre ein anderer Räuber, der sich nur unkenntlich gemacht hatte, und riefen lachend: »Wohin des Weges, wohin, Herr Federsack? Wie geht es unserer schönen jungen Braut, die wir allein zurückgelassen haben?« Diese, die es ja selbst war, bekam zwar einen großen Schreck bei dieser Frage, doch fasste sie sich ein Herz und antwortete mit verstellter Stimme:
Oh, die schöne junge Braut, sie fegt und säubert unser Haus und schaut wohl auch zum Fenster raus.«
Dann machte sie sich weiter und ließ die Räuber belustigt zurück. Sie kam auch glücklich aus dem Wald heraus, erreichte ein Dorf, kaufte sich Kleider, badete sich und erreichte wohlbehalten nach langer Wanderung ihre Heimat. Sie hatte ein gutes Leben, heiratete einen schönen und fleißigen Burschen. Jene Räuber, die sie im Federkleid gesehen hatten und dann zum Räuberhaus zurückgekehrt waren, sahen die Gestalt der schönen jungen Braut am Fenster und grüßten schon von Weitem, indem sie riefen: »Grüß Gott, o schöne junge Braut, die freundlich uns entgegenschaut!« Da aber der Gruß unerwidert blieb, wunderten sich die Räuber, und als sie näher kamen, meinten sie, die schöne junge Braut sei eingeschlafen. Vergebens riefen sie, vergebens baten sie sie darum, ihnen zu öffnen. All ihr Pochen und Schreien und Rufen war erfolglos. Wütend traten sie schließlich die Türe in Trümmern, stürmten die Treppe hinauf und drehten die Gestalt der schönen jungen Braut um. Da fiel ihnen die Strohpuppe in die Arme. Und die Räuber riefen: »Leb wohl, du schöne junge Braut! Ein Tor ist, wer auf Frauen baut.« Arme Tore aber waren sie selbst. Sie waren auf die Stroh- und auf die Federbraut hereingefallen.
Ja.
Der Hase und der Fuchs. Ein Hase und ein Fuchs reisten beide miteinander. Es war Winterszeit, es grünte kein Kraut, und auf dem Felde kroch weder Maus noch Laus. »Hase, das ist ein hungriges Wetter«, sprach der Fuchs mit glänzenden Augen. »Mir schnurren alle Gedärme zusammen.«
»Jawohl, das stimmt«, antwortete der Hase. »Ich möchte am liebsten meine eigenen Löffel fressen, und ich damit nur ins Maul gelangen könnte, wenn ich damit nur ins Maul gelangen könnte.«
So hungrig trabten sie miteinander fort. Da sahen sie von Weitem ein Bauernmädchen kommen. Das trug einen Handkorb, und aus dem Korb kam dem Fuchs und dem Hasen ein angenehmer Geruch entgegen, der Geruch von frischen Semmeln. »Weißt du was, Hase? Leg dich hin, der Länge nach, und stell dich tot. Das Mädchen wird seinen Korb hinstellen und dich aufheben wollen, um aus deinem Fell Handschuhe zu machen. Derweilen erwische ich den Semmelkorb.« Der Hase tat alles so, wie es der Fuchs vorgeschlagen hatte. Er fiel hin und stellte sich tot, und der Fuchs duckte sich hinter einem Schneehaufen. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle Viere von sich streckte, stellte, ja, der Fuchs lag richtig, sie stellte den Korb hin und bückte sich nach dem Hasen. Jetzt huschte der Fuchs hervor, schnappte den Korb und lief damit querfeldein. Plötzlich war auch der Hase wieder lebendig und folgte ganz flott seinem Begleiter. Dieser aber hatte nicht vor, die Semmeln mit dem Hasen zu teilen, sondern machte deutlich, dass er sie allein fressen wollte. Das passte dem Hasen natürlich überhaupt nicht. Als sie in die Nähe eines kleinen Weihers kam, sprach der Hase zum Fuchs:
»Wie wäre es, wenn wir uns eine Mahlzeit Fische verschaffen? Wir haben dann Fische und Weißbrot wie die großen Herren. Hänge deinen Schwanz ein wenig ins Wasser, so werden die Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert.«
Das leuchtete dem Fuchs ein. Er ging zum Weiher, der gerade im Begriff war, zuzufrieren, und er hing seinen Schwanz hinein. Und es dauerte gar nicht lange, da war der Schwanz des Fuchses fest angefroren. Jetzt nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor den Augen des Fuchses ganz gemächlich auf, eine nach der anderen, und sagte zum Schluss:
»Warte nur, bis es auftaut. Warte nur, bis ins Frühjahr. Warte nur, bis es auftaut.«
Und der Hase lief davon und der Fuchs bellte ihm nach wie ein böser Hund an der Kette.
Selber schuld.
Der süße Brei. Es war einmal ein armes, aber herzensgutes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatte nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, wo ihm eine alte Frau begegnete. Die wusste von den Sorgen und schenkte dem Mädchen ein Töpfchen. Zudem sollte es sagen: »Töpfchen koche.« So kochte es guten, süßen Hirsebrei. Und wenn es sagte: »Töpfchen steh«, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf nach Hause und nun waren sie ihren Hunger und ihre Armut los und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Eines Tages war das Mädchen den ganzen Tag unterwegs. Da sprach die Mutter: »Töpfchen koche.« Da kochte das Töpfchen und sie aß sich richtig satt. Als sie wollte, dass das Töpfchen wieder aufhört, fiel ihr aber der Zauberspruch nicht mehr ein. Also kochte das Töpfchen munter weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immerzu, die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen. Erst als nur noch ein einziges Haus in der Stadt übrig war, kam das Mädchen zurück und sprach nur: »Töpfchen steh«. Da hörte es auf zu kochen und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Das war's schon, das war ein Kurz. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen hatte, um darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, um darin zu schlafen, und eigentlich nicht mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Das Mädchen war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt vergessen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein alter Mann, der sprach:
»Ach, gib mir doch bitte etwas zu essen, ich bin so hungrig.«
Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Lass es dir schmecken«, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach:
»Es friert mich so an meinen Kopf. Schenke mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.«
Da nahm es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins, und noch weiter, da bat ein anderes Kind um ein Röcklein. Das gab das Mädchen auch ab. Dann gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: »Naja, es ist dunkle Nacht, da sieht mich niemand, da kann ich wohl mein Hemd weggeben.« Und es zog das Hemd ab und verschenkte es auch noch. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und obwohl es gerade noch sein Hemdlein weggegeben hatte, so trug es plötzlich ein neues und das war aus allerfeinstem Stoff. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich ein Leben lang. Hans im Glück. Hans war vor ein paar Jahren von zu Hause weggegangen, um eine Arbeit zu finden. Er hatte Glück und war tüchtig. 7 Jahre lang arbeitete er für seinen Herrn. Aber dann hatte Hans etwas anderes im Sinn. Herr, meine Zeit ist herum. Ich will wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Ja, Hans, du hast mir treu und ehrlich gedient. So wie dein Dienst war, so soll auch der Lohn sein. Und er gab Hans ein echtes Stück Gold, das so groß wie Hans' Kopf war. Hans zog ein Tuch aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, hing es über die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause. Als er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd vorbeitrabte. »Ach, was ist das Reiten, ein schönes Ding!« Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuhe und kommt schnell vorwärts. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief, »Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß?« »Ich muss ja leider. Hier, ich habe einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Auch drückt mir es auf die Schulter.«
»Weißt du was?« sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen.«
»Von Herzen gern, aber ich sage euch, du musst ganz schön schleppen.« Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half Hans aufs Pferd hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach,
»Wenn's nun recht geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.«
Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahinritt. Irgendwann wollte er noch schneller reiten und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab und schon war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen und bald über alle Berge, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Knochen zusammen und kam wieder auf die Beine. Er war aber stocksauer und sprach zu dem Bauern, »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man auf so einem Mähre gerät wie diese, die losrennt und einen herabwirft, dass man sich fast den Hals bricht. Ich setze mich nimmermehr auf einen solchen Gaul. Da lob ich mir eure Kuh. Da kann man mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag sicher. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte?«
»Nun«, sprach der Bauer, »wenn ich dir einen so großen Gefallen damit tun kann, so will ich euch wohl meine Kuh gegen das Pferd tauschen.«
Hans willigte mit 1000 Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und freute sich über den glücklichen Handel. »Hab ich nur ein Stück Brot, und daran wird's mir doch bestimmt nie fehlen, so kann ich so oft ich will Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr?« Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt und aß in seiner großen Freude alles, was er noch bei sich hatte. Für seine letzten paar Heller ließ er sich ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer auf das Dorf zu seiner Mutter zu. Die Hitze wurde drückender, je näher der Mittag kam. Da wurde es Hans ganz heiß, sodass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Hans dachte, jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band die Kuh an einen dürren Baum und da er keinen Eimer hatte, stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, gab ihm das ungeduldige Tier auch noch mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und erst nach einer Weile wieder wusste, wer und wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einer Schubkarre ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf.
Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da, trink erst einmal und erhol dich. Die Kuh wird wohl keine Milch mehr geben. Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.«
»Ei, ei, Metzger«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. »Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier schlachten kann. Was gibt das eine Menge Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wenn ich so ein junges Schwein hätte. Das schmeckt anders, allein die Würste, oh.«
»Hör mal zu, Hans, dir zuliebe will ich tauschen und will dir das Schwein für die Kuh lassen.«
»Nein, wirklich, Metzger?
Das ist echte Freundschaft.« Und schon übergab ihm Hans die Kuh als Gegenleistung, ließ er sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und war erfreut darüber, wie ihm ein Wunsch nach dem anderen erfüllt wurde. Alles lief wie am Schnürchen, fand er. Bald gesellte sich ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unterm Arm. Sie unterhielten sich eine Zeit lang und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursche aber legte seinen Zeigefinger auf den Mund und schüttelte seinen Kopf.
»Leise, Hans, mit deinem Schwein stimmt was nicht. In dem Dorf, durch das ich gerade gekommen bin, ist eben ein Schwein aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ja wirklich, ich fürchte, du hast das gestohlene Schwein in deiner Hand. Sie haben auch schon Leute losgeschickt, und es wäre schlimm für dich, wenn sie dich mit dem Schwein erwischen. In ein finsteres Loch werden sie dich stecken.«
Dem guten Hans wurde es Angst und Bange.
»Ach du Schreck, hilf mir aus der Not. Du kennst in dieser Gegend bestimmt einen Ausweg. Nimm du doch mein Schwein und lass du mir deine Gans.«
»Ich muss schon verrückt sein«, antwortete der Bursche.
»Aber ich will auch nicht, dass sie dich schnappen.«
Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unterm Arm weiter nach Hause.
»Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »habe ich auch Vorteile bei diesem Tausch. Erstens den guten Braten, zweitens die Menge an Fett, die herausträufeln wird. Das gibt Gänsefettbrot für ein Vierteljahr. Und drittens die schönen weißen Federn. Die lasse ich mir in mein Kopfkissen stopfen und darauf will ich federleicht einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben?« Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte und er sang dazu,
»Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.«
Hans blieb stehen und sah ihm zu.
»Dir geht's gut, wenn du so lustig beim Scherenschleifen bist.«
»Ja, mein Lieber, das Handwerk hat einen goldenen Boden. Ein richtiger Schleifer wie ich ist ein Mann, der so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet.
Aber wo hast du die schöne Gans gekauft?«
»Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.«
»Und das Schwein?
Das habe ich für eine Kuh gekriegt.«
»Und die Kuh?
Die habe ich für ein Pferd bekommen.«
»Und das Pferd?
Dafür habe ich einen Klumpen Gold so groß wie mein Kopf gegeben.«
»Und das Gold?
Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Arbeit.«
»Du hast dir jederzeit zu helfen gewusst. Dann tu es auch jetzt in dieser Stunde«, sprach der Schleifer gewitzt. Aber Hans war ratlos.
»Aber wie soll ich das anstellen?«
»Du musst ein Schleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Schau, hier habe ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollst du mir aber auch nichts weiter als eure Gans geben. Wollt ihr das?«
Achso.
»Du musst ein Schleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Schau, hier habe ich einen. Der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollst du mir aber auch nichts weiter als deine Gans geben. Willst du das?«
»Wie kannst du noch fragen?
Ja, natürlich. Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Dann habe ich wie du, immer wenn ich in die Tasche greife, Geld in der Hand. So wie du es gesagt hast. Was brauche ich mich da noch länger um die Zukunft sorgen?« Und Hans reichte ihm die Gans und nahm dafür den Wetzstein in Empfang.
Nun, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. Da hast du noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und du alte Nägel gerade klopfen kannst. Nimm ihn und heb ihn ordentlich auf. Hans lud beide Steine auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. Ich muss in einer Glückshaut geboren sein. Alles, was ich wünsche, trifft bei mir ein wie bei einem Sonntagskind. Aber weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er alle Vorräte auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh verputzt hatte. Er konnte nur noch mit Mühe weitergehen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da musste er daran denken, wie gut es wäre, wenn er die Steine nicht mehr zu tragen bräuchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ausruhen und mit einem frischen Schluck Wasser zu Kräften kommen. Die Steine legte er bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Da wollte er sich zum Trinken bücken, stieß die Steine versehentlich ein klein wenig an und, oh je, beide Steine plumpsten hinab in den Brunnen. Aber was war das? Hans sprang vor Freude auf, als er die Steine mit seinen Augen in der Tiefe hatte versinken sehen. Einen so glücklichen Menschen gibt es nicht noch einmal unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last lief und sprang er nun weiter, bis er daheim bei seiner Mutter ankam. Der Wolf und der Fuchs. Der Wolf hatte den Fuchs bei sich und was der Wolf wollte, das musste der Fuchs tun, weil er der Schwächere war und der Fuchs wäre gern den Wolf los gewesen. Es trug sich zu, dass sie beide durch den Wald gingen. Da sprach der Wolf, »Rotfuchs, beschaff mir was zu fressen oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lämmlein sind. Hast du Lust, so wollen wir eins holen.« Dem Wolf war das recht. Sie gingen hin und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich fort. Da fraß es der Wolf auf, war aber damit noch nicht zufrieden, sondern er wollte das andere auch noch haben und ging es holen. Weil er es aber so ungeschickt machte, wurde die Mutter vom Lämmlein auf ihn aufmerksam und fing an, entsetzlich zu schreien, dass die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fanden sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, dass er hinkend und heulend beim Fuchs ankam.
»Du hast mich schön angeführt«, sprach er. »Ich wollte das andere Lamm holen. Da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weh... Da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weichgeschlagen.«
Der Fuchs antwortete, »Warum bist du auch so ein Nimmersatt?« Am nächsten Tag gingen sie wieder ins Feld. Da sprach der gierige Wolf abermals, »Rotfuchs, beschaff mir was zu fressen oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich weiß ein Bauernhaus. Da backt die Frau heute Abend Pfannkuchen. Wir wollen uns davon welche holen.« Sie gingen hin und der Fuchs schlich ums Haus herum, guckte und schnupperte so lange, bis er ausfindig machte, wo die Schüssel stand, zog dann 6 Pfannkuchen heraus und brachte sie dem Wolf. »Da hast du zu fressen«, sprach er zu ihm und ging seiner Wege. Der Wolf hatte die Pfannkuchen in einem Augenblick hinuntergeschluckt und sprach, »Die schmecken nach mehr«, ging hin und riss geradezu die ganze Schüssel herunter, dass sie in Stücke zersprang. Da gab's einen gewaltigen Lärm, dass die Frau herauskam, und als sie den Wolf sah, rief sie die Leute, die eilten herbei, und sie schlugen so sehr, dass er mit 2 lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam.
»Was hast du mich wieder reingelegt?« rief er. »Die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt.«
Der Fuchs aber antwortete, »Warum bist du so ein Nimmersatt?« Am dritten Tage, als sie beisammen draußen waren und der Wolf nur mit Mühe vorwärts kam, sprach er doch wieder,
»Rotfuchs, beschaff mir was zu fressen oder ich fresse dich selber auf.«
Der Fuchs antwortete, »Ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet und das gesalzene Fleisch liegt in einem Fass im Keller. Das wollen wir holen.« Da sprach der Wolf,
»Aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann.«
»Meinetwegen«, sagte der Fuchs und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf denen sie unbemerkt in den Keller gelangten. Da war nun Fleisch im Überfluss
Und der Wolf machte sich gleich daran und dachte, bis ich aufhöre, hat's Zeit. Der Fuchs ließ sich's auch gut schmecken, blickte überall herum, lief aber oft zu dem Loch, durch das sie gekommen waren, und überprüfte, ob sein Bauch noch mal schmal und überprüfte, ob sein Bauch noch schmal genug war, um durchzuschlüpfen. Aber der Wolf fragte ihn, »Lieber Fuchs, sag mir, warum rennst du so hin und her und springst hinaus und herein?« »Ich muss doch sehen, ob niemand kommt«, antwortete der Listige. »Friss nur nicht zu viel«, da sagte der Wolf, »ich gehe nicht eher fort, bis das Fass mit dem leckeren Fleisch leer ist.« Nun kam aber der Bauer, der des Fuchses Sprünge gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs sah den Bauern und war mit einem Satz durchs Loch nach draußen gehuscht. Der Wolf wollte hinterher, aber er hatte sich so dick gefressen, dass er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit einem Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, dass er den alten Nimmersatt los war. Ja. Die Prinzessin auf der Erbse. Ein Märchen aus Dänemark.
Aus Dänemark?
Aus Dänemark.
Cool.
Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber das sollte eine Prinzessin von Kopf bis Fuß sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden. Aber an jeder fehlte etwas. Prinzessinnen gab es ja genug. Aber ob es echte Prinzessinnen waren, konnte er nie herausfinden. Immer war da etwas, was nicht ganz in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch gern eine waschechte Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Gewitter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen stürzte herab und es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tor stand. Aber wie sah sie vom Regen und von dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herab, lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und zum Absatz wieder hinaus. Sie sagte, dass sie durch und durch eine Prinzessin wäre. Ja, das werden wir schon herausfinden, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm das Bettzeug ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Dann nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunendecken oben auf die Matratzen. Hier sollte nun die Prinzessin die ganze Nacht überlegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen hatte. »Oh, entsetzlich schlecht. Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge geschlossen. Nur der Himmel weiß, was in meinem Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich am ganzen Körper ganz grün und blau bin. Es ist ganz entsetzlich.« Daran konnte man sehen, dass sie wirklich eine echte Prinzessin war, denn sie hatte die Erbse durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdaunendecken gespürt. So feinfühlig konnte niemand sein, außer einer echten Prinzessin. Da nahm sie der Prinz zur Frau, weil er nun wusste, dass er die Richtige gefunden hatte. Und die Erbse kam in die Kunstkammer, wo sie noch heute zu sehen ist, wenn sie niemand gestohlen hat. Seht, das war eine echte Geschichte.